Kollegen zu verlangen, dass sie das, was in 10 Jahren oder in 20 Jahren geschieht, für wichtiger halte als möglicherweise die nächste Wahl.
Auf dem Weg zu dieser demütigen Haltung hilft dem Protestanten sein Glaube. Die Kirche von Schwäbisch Hall. Hier betete er schon als Kind. Hierhin hat ihn sein Lebensweg zurückgeführt. Parallel mit seinen verschiedenen Etappen als Politiker gestaltet er in der evangelischen Kirche die ethische Debatte mit. Zweimal wird Erhard Eppler Präsident des Evangelischen Kirchentages. Seit den 60er Jahren ist er Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche. Hier findet er Gleichgesinnte zum Thema Dritte Welt und für andere Visionen, die sein Leben noch prägen sollen. Heute ist sein Lieblingsplatz an der dritten Säule, weil man unter dem Lautsprecher so gut hört. Wenn er mit Pfarrer Beisch in der Haller Kirche ist, begegnen den beiden Besucher aus aller Herren Länder. Kriege und Flüchtlinge sind auch hier gegenwärtig.
Ist da mehr die Kirche oder mehr die Politik gefordert?
Das erste Mal ist die Politik gefordert, natürlich. Ich bin im Prinzip auf der Linie von der Kanzlerin. Nur verstehe ich nie ganz, was sie eigentlich will, weil sie dann ziemlich klare Aussagen macht, die dann wieder relativiert.
Aber hier vor Ort ist es so, dass die verschiedenen Leute in der Bevölkerung dann eben beim Thema Flüchtlingsarbeit dort aktiv werden.
Beide erleben hier unmittelbar eine überwältigende Hilfsbereitschaft.
Hat er plötzlich die 10-fache Mitgliedschaft gehabt.
Genau. Und zwar sowohl kirchlich sozialisierte Leute, aber auch Leute, die gar nicht groß zur Kirche dazugehören.
Anthropologie, die Lehre davon, wie der Mensch ist. Sie bringt Eppler zu dieser Aussage.
Ich glaube nur zu wissen, dass es hier eine psychologische Grenze gibt, die man auf Dauer nicht überschreiten kann.
Und wo liegt diese Grenze?
Ich schätze, sie liegt bei etwa 500.000 im Jahr. Dann hält das diese Gesellschaft ganz gut aus. Wenn es drüber geht.
Wenn es drüber geht, dann befürchtet er neue, langfristige Verwerfungen in der Gesellschaft. Draußen auf der großen Treppe probt das Ensemble der Freilichtspiele von Schwäbisch Hall. Jesus Christ Superstar. Es geht um Ängste und um Freiheit. Dass der linke SPDler eine Obergrenze ausspricht, zu einem Zeitpunkt, als sich alle Parteien noch winden, den Flüchtlingsstrom offiziell zu limitieren, das ist ihm egal.
Jetzt muss ich links, gell?
Noch nicht.
Noch nicht.
Du kannst auf der linken Spur bleiben.
Ja. Robert Antretter fährt ihn zum Wochenmarkt. Frau Eppler braucht frischen Salat.
Willkommen. Danke für die leckeren Brombeeren. Ja. Wir waren am Sonntag da, während Sie Ihren Mittagsschlaf gehalten haben.
Ja, das habe ich gemerkt. Wenn Sie Ende der Woche kommt rüber, noch mal wollen, ja, dann sagen Sie es.
Mache ich. Gut, ja?
Da will
ich
einer vorbei.
Tschüss. Die Epplerschen Wanderbrombeeren verbinden.
Was holst du? Also ich Setzlinge holst du jetzt?
Ich habe da mal ein Spezial.
Robert Antretter fühlt sich an frühere Zeiten erinnert, wenn er Erhard Eppler über den Markt begleitet. Der ehemalige Bundes- und Europaabgeordnete war nämlich in den 70er Jahren zweimal sein Wahlkampfmanager, als es um das Amt des Ministerpräsidenten ging.
Da hätte ich gern noch vielleicht 12 Stück.
Eppler, der komplizierte Denker, hatte in Antretter einen echten Genossen. Der wusste, wie schwer es einem Kandidaten fiel, sich dem Publikum zu verkaufen. Der ihn abschirmte, vor Gegenwind, auch aus den eigenen Reihen.
36 Stück. Ja, die sind schon ein bisschen groß. Mir fehlen noch Blumenkohl und Brokkoli.
Blumenkohl und Brokkoli. Ja.
Heute ist Eppler hier, weil seine Frau frisches Gemüse für den Garten braucht. Damals waren Wochenmärkte typische Orte, wo sich der zurückgetretene Bundesminister und Kandidat auf Landesebene vor Journalisten um Volksnähe bemühte.
Hast du gelesen? Ja. Den fand ich gut.
Ja.
Und? Bis heute verfolgen die beiden alten Politkämpfen die großen Debatten, genießen ihre scharfen Analysen rhetorischer Winkelzüge. Immer im bitteren Wissen, wie schwer es ist, an der Wählerfront zu bestehen.
Nicht im Purpur des Landesfürsten, sondern im grauen Mantel des Oppositionschefs. Während Filbinger Wohlbehagen verbreitet, wirkt Eppler eher reserviert. Unverbindlichkeiten scheinen ihm nicht zu liegen.
Das hätte vor 50 Pfennig auch getan, ne?
Ja, das würde auch mal.
Ja. Jetzt hoffen wir mal.
Landtagswahlkampf 1975, Baden-Württemberg. Aussichtslosigkeit, das ist für Erhard Eppler keine Kategorie.
Was wäre das für eine Demokratie, wo man absolute Mehrheiten einer Partei einfach als Gott gewollt hinnehmen wollte?
Da Humor nicht zu seinen Primärtugenden zählt, ist die Wahl des Hotels Victoria zur Präsentation seines Schattenkabinetts wohl Zweckoptimismus. Eppler ist sich einer überwältigenden Mehrheit seiner Landespartei sicher. Den Widersachern in der Fraktion genauso. Und mit der Bevölkerung ist es so eine Sache. Am Ende braucht der umtrainierte Linkshänder dann doch ein Hämmerle.
Nur über die Schulter zu mir rüberschauen. In der Hüfte drehen. Als Sportsmann. Genau. So. Ja, exakt. Exakt. Genau das.
Ja.
Genau das und nichts anderes. Bleiben. Ein bisschen ernster werden.
Das hat mir noch niemand gesagt.
Doch ein bisschen ernster, bitte.
Das ernste Gesicht und Ex-Kanzler Willy Brandt als Sympathiebeschleuniger sollen den Südwesten überzeugen.
Es ist eine ganz gute Kombination, wenn man wie er von Geld und Welt gleichermaßen eine ganze Menge versteht.
Wahlkampf mit feinen Worten. Erhard Eppler hätte sich selbst keinerlei Anbiederung verziehen. Das macht es seinem Wahlkampfteam in den 70ern nicht leicht. Trotzdem zweimal über 30%. Wahlkampfmanager Antretters Truppe hat ihren Job getan.
Wenn man seine Ergebnisse anschaut von damals, dann wären wir froh, wenn wir sie heute erreichen würden. Das war 10% höher, als heute die Bundespartei ist.
Aber es reicht bei weitem nicht. CDU-Stammhalter Filbinger bleibt der strahlende Sieger in Baden-Württemberg. Auch die nächste Wahl wird zur bitteren Niederlage für Erhard Eppler.
Der Politiker hat kein Recht auf eine Karriere. Der Beamte ja.
Wieder nimmt er den demokratischen Gedanken wörtlich, in dessen Grundsatz Kandidaturen ohne Berechnung passieren und Niederlagen neuen Ideen Platz verschaffen. 1981, Rücktritt von der Spitze der Fraktion und der Landes-SPD, Ovationen aus der Partei. Jetzt beginnt für den einfachen Abgeordneten Eppler jene Zeit, in der er aus heutiger Sicht am mächtigsten war, als Vordenker, als Ikone der deutschen Ökologiebewegung.
Was er tut, das ist gut für morgen. Ist auch gut für heute. Aber sein ganz besonderes Verdienst liegt darin, dass er den Weg gewiesen hat, wie es gehen könnte, wenn wir morgen noch sicher leben wollen. Und wenn wir morgen also eine intakte Welt haben wollen. Wenn wir, wenn ich es christlich sagen darf, wenn wir die Schöpfung nicht aufs Spiel setzen wollen.
Um die Motivation für sein zweites Lebensthema zu verstehen, springen wir nochmal zurück. In die Zeit seiner großen Ministerreisen. Die afrikanischen Flussdeltas von oben zeigen Eppler Erdmassen im Wasser. Immer mehr Hügelland wird regelrecht ausgespült. Er erkennt damals, das geschieht von Menschenhand.
Wo die Söhne und Töchter von Bauern noch versucht haben, doch noch ein bisschen Landwirtschaft zu machen. Wo also der Fleiß dieser Menschen schrecklich bestraft worden ist und sie dann nachher nicht einmal mehr einen Wald hatten.
Verhängnisvolle Eingriffe in die Natur. Erhard Eppler beginnt, über Ökologie nachzudenken. Zunächst ausschließlich darum, möglichst schlauere Projekte aufzusetzen, die den armen Menschen dort helfen.
Also wenn ich da in ein Projekt kam, haben sich immer Haufen von Kindern gebildet. Da war ein Minister, nicht aus Europa. Und dann haben sie einen angestrahlt. Ja. Diese schwarzen Gesichter und dann diese hellen Augen. Da war ich absolut hilflos. Da war ich entwaffnet. Und der Gedanke, was wird aus diesen Kindern, so wie das Land aussah. Und das war einer der Gründe, warum ich eben bei diesem Ressort bleiben wollte, als Brandt mir ein anderes angeboten hat.
Aber Eppler haben die Katastrophen fest im Griff und die Kinderaugen. Er schlägt die Offerte aus, mit einem populäreren Ministerium zu Hause leichter Karriere zu machen. Die große Dürre der Sahelzone. Der Minister analysiert fieberhaft und realisiert, wie fatal der Eingriff in die Natur sein kann. Bisher haben die äthiopischen Bauern Wasser für die Tiere in Ledersäcken aus dem Brunnen gehievt. Gerade genug, um eine Handvoll Tiere für die Familie zu halten.
Und dann kamen die Franzosen und haben gesagt, also kann man doch auch einen Dieselmotor reinmachen und dann das Wasser raufpumpen. Haben sie gemacht und dann konnte man das 5-6-fache an Vieh tränken.
Plötzlich grasen riesige Herden auf dem kargen Land. Der vermeintliche Segen in Form der Dieselmotoren entpuppt sich als Fluch.
Ja, und dann, als die Dürre kam, haben die natürlich alles abgefressen, bis sie dann selber liegen blieben. Ich kam dann immer vorbei mit dem Land Rover oder mit dem Jeep.
Die Motoren haben kein Wasser mehr zu pumpen. Die Tiere entreißen dem Boden die letzten Wurzeln.
Ja, und dann kam die Wüste auf weite Gebiete, die eben vorher landwirtschaftlich nutzbar waren. Ja, und da habe ich eben ökologische Zerstörung erlebt, und zwar dramatische Zerstörung.
Zu diesem Zeitpunkt ist Eppler noch überzeugt davon, solche Zerstörung passiere nur in der dritten Welt.
Also 71, 72, da habe ich dann gemerkt, nein, wir haben ganz ähnliche ökologische Probleme.
Die Innenstadt von Karlsruhe, November 1973. Zwischen folkloristischem Galgenhumor und echter Panik schwankt an diesem Sonntag die Stimmung der Bevölkerung.
Wird auch diese Generation, für die Mangel ein Fremdwort ist, die Erfahrung der Alten nachholen müssen?
Von Mainz bis Stuttgart. Schockstarre. Fahrverbot. Das junge Industrieland erleidet Benzinmangel. Erhard Eppler sieht den Tag als historische Zäsur. Im Umdenken beim Thema Ökologie und bei den Machtverhältnissen zwischen den Kontinenten. Denn die Ölkrise ist für ihn in Wahrheit eine Ölpreiskrise.
Vorher, das weiß man gar nicht mehr, kostet denn fast ein Barrel Öl irgendwo bei $2-3. Und als die bei 15 waren, sind sie fast durchgedreht, weil das war ja das Fünffache. Ja? Und ich habe damals gesagt, daran müsst ihr euch gewöhnen. Die $3 damals, die waren im Grunde eine Schande.
Das Geschachere um den Ölpreis kommt Eppler entgegen. Die autofreien Sonntage tun ihre Wirkung. Plötzlich wird Ökologie ein Thema. Eppler grübelt schon zu der Zeit am Schreibtisch über Fortschritte in der Solarenergie und darüber, wie Afrika die Kohle- und Ölphase überspringen könnte. Gedanken, die ihn im Kabinett der großen Politik einmal mehr als schwäbischen Linken mit verschrobenen Ansichten abstempeln.
Helmut Schmidt hat 1974, als er Kanzler wurde, gesagt, Ökologie, das ist eine Marotte gelangweilter Mittelstandsdamen. Das ist eine gute Formulierung übrigens, aber die zeigt eben, womit man es dann zu tun hatte.
Heute lebt der 90-Jährige mit seinem Gemüsegarten höchst trendy. Ökodenken ist längst zentrales Thema der Gegenwart. Er hat die politische Idee gesät. Er hörte nicht auf damit. Stur, ja fanatisch. Rechthaberisch, sagten seine Gegner.
Wenn man Leuten, die das für Krampf halten, sagt, wir müssen mit diesem Planeten anders umgehen als bis jetzt, und das stur durchhält, dann gilt man natürlich als Rechthaber. Aber nachher nicht als der, der Recht gehabt hat. Ja, also, ich habe mich mit dieser Rolle längst versöhnt.
Seine Partei war nicht der geeignete Nährboden. Die Saat ging anderswo auf.
Vielleicht hat sogar die Tatsache, dass es die Grünen gibt, etwas damit zu tun, dass er in seiner Partei das, was er für geboten hielt politisch, nicht so durchsetzen konnte, wie es die Zeit erfordert hätte. Und dann gab es diese andere Bewegung eben, die dann erfolgreich war relativ.
Tatsächlich gibt es seinerzeit Genossen, die Eppler die Schuld an der anderen Bewegung regelrecht in die Schuhe schieben. Durchgeknallte junge Ökos, die im Zeichen der Sonnenblume auf die Straße gehen. Gegen Atomkraft, gegen Aufrüstung und für den Frieden. Anfang der 80er Jahre schaffen die Pläne, amerikanische Raketen in Deutschland zu stationieren, eine riesige Protestbewegung. Es geht um den NATO-Doppelbeschluss. Die führenden Köpfe der jungen Grünen, bürgerliche Kriegsgegner. Unter den prominentesten Rüstungsgegnern, hier Heinrich Böll, auch der promovierte Geschichtslehrer Erhard Eppler. Als einer der Hauptredner spricht er vor der größten Demonstration der Bundesrepublik mit 300.000 Rüstungsgegnern. Eppler kämpft gegen die eigene Parteilinie von Kanzler Schmidt.
Friedensbewegung zeigt, dass die alten Nationen Europas mehr sind als nur Schachfiguren auf dem Brett der Weltmächte, und zwar beider Weltmächte.
Die Heilbronner Waldheide wird kurz darauf einer der Waffenstützpunkte. Das deutsch-amerikanische Regierungsverhältnis hat obsiegt. Ein ganzes Politikerleben gedanklich im Zentrum aller wichtigen Themen. Friedensbewegung, Naturschutz und globale Gerechtigkeit. Erhard Eppler wird heute als Gesprächspartner sehr geschätzt. Er genießt tiefe Freundschaft mit anderen Denkern. Doch er muss jahrzehntelang ertragen, als Sonderling der großen Politik zu gelten.
Er ist so sensibel, wie Sie es angesprochen haben, hat aber auch die Robustheit, damit fertig zu werden. Das haben ihm wenige zugetraut anfangs. Aber dass er jetzt hadert und sagt, warum sagen die nicht endlich, ja, du hast recht gehabt, dazu ist er zu viel Profi. Er hatte nie das Image eines Profis, eines kalten Machers, aber er ist viel professioneller, als man glaubt. Und dass er da eine Erwartung hat, eine sentimentale, davon gehe ich nicht aus.
Erhard Eppler kommt 1926 in Ulm zur Welt. Er ist das vierte von 7 Kindern. Die Familie lebt in Schwäbisch Hall. Erhard will Lehrer werden, wie sein Vater, der in seiner Schule, hier, damals Schulleiter ist. Hier erfährt er, wie wichtig Lernen und Wissen ist, vielleicht auch das Recht haben wollen, vor allem aber Familiensinn und faires Miteinander.
Das Erstaunliche bei meinem Vater war, er hat die Funktion als Vater und als Direktor nie durcheinander gebracht. Er hat mich nicht als Vater noch einmal bestraft, wenn ich als Schüler bestraft worden war.
Sein Vater stirbt früh an einer Lungenentzündung, nachdem Sohn Erhard sich gerade vom aufmüpfigen Jungen zum vielversprechenden Lehramtsabsolventen gemausert hat. Englisch, Deutsch, Geschichte. kurz vor Kriegsende Flakhelfer und dann Wehrmacht. Ein Kapitel seiner Vita, das ihn bis heute nicht loslässt. Hier im ersten Stock trifft sich seine Jungschar, Hitlerjugend, wie alle damals.
Jetzt muss ich euch etwas zeigen, ein Fenster.
Die Clique gerät ins Visier der SS. Erhard, inzwischen NSDAP-Mitglied, hält die Nazi-Organisation für eine üble Truppe. Als seine Freunde und er im Wehramt erster Stock rekrutiert werden sollen, lehnen alle Jungens ab. Die Nazis machen Druck.
Und als da kein Erfolg war, sind die rausgegangen, um sich zu beraten.
Der junge Erhard nutzt den Moment und springt beherzt aus einem dieser Fenster.
Und dann bin ich hier raus und da runter. Und da unten war das Wehrbezirkskommando, also des Heeres. Und da bin ich atemlos angekommen und landete vor einem alten Major, der also eben noch diese Art Dienst tun konnte. Und der hat sofort begriffen, was los ist.
Freiwillig zu den Fußtruppen, um sich selbst vor Schlimmerem zu retten. Es ging um Minuten, denn der Einberufungsschein hieß, die SS muss ihn in Ruhe lassen.
Ein miserabler Zettel. Und da stand also dann drauf, ich sei freiwilliger Offiziersbewerber des Heeres. Das war die einzige Möglichkeit, der SS wirklich zu entkommen. Deshalb gab es dann bis zum Schluss ziemlich viele Freiwillige.
Als der Krieg vorbei ist, lernt Erhard Eppler, was eine Demokratie ist. Und zwar nicht wie die meisten Deutschen in Amerika. Vielleicht das Geheimnis der starken Bindung zu Willy Brandt. Der ist skandinavisch geprägt. Eppler findet Vorbilder in der Schweiz.
Dass sie genau wussten, was sie wollten. Dass sie aber niemanden, der anders wollte, deshalb schon beschimpft hätten oder so. Oder auch nur kritisiert hätten. Vor allem war mir klar, dass Politik sich sehr wohl mit Nachdenken und mit einem gewissen Maß an Bildung verträgt. Das, was ich mit Schmidt erlebt habe, glaube ich, hätte ich in der Schweiz nie erlebt.
Zurück aus der Schweiz tritt er 1952 Gustav Heinemanns Gesamtdeutscher Volkspartei bei, geht später mit ihm in die SPD.
Er ist seit 7 Jahren SPD-Bundestagsabgeordneter und mit Kiesinger verwandt.
Als er sich 1968 für die Kamera sportlich zeigt, ist er längst etabliert, promovierter Dr. Phil und in wenigen Minuten Träger des goldenen Sportabzeichens, Kugelstoßen, 7,80 Meter. Anfangs zog seine Frau noch mit, bei Terminen für die Öffentlichkeit. Doch das Politikerleben, das der streitbare Visionär gerade in seiner Holzschublade auf dem Esstisch trägt, hat auch ihr einiges abverlangt. Familienglück beim Boccia-Spielen, Epplers und ihre 4 Kinder. Solche Bilder sind im Aufbau Deutschland das, was Politiker brauchen. Doch mit den Jahren tritt Erhard Eppler nur noch mit den beiden Ältesten auf, später alleine. Seine Frau bleibt lieber daheim, hier ihr Haus in Dornstetten. Die schlechte Presse gegen ihren Mann wirkt sich aus. Leute beginnen, die Familie anzufeinden. Auch die Kinder leiden in der Schule unter dem Oberlehrer-Image des streitbaren Vaters.
Für die Kinder war das ziemlich schlimm. Das war mir eigentlich das Schlimmste. Meine Frau ist ein erwachsener Mensch, die kann einiges aushalten.
Als beide Töchter später heiraten, sind Doppelnamen gerade modern. Ja. Doch sie verzichten auf den Eppler.
Heute sagen sie so, ein bisschen verschämt, wir waren damals ganz froh, wenn wir den Namen los hatten.
Als vor knapp einem halben Jahrhundert diese Bilder entstehen, ist der schwäbische Lehrer und Familienvater zutiefst überzeugt davon, dass langfristiges Denken die Verantwortung von Politikern ist, für Generationen nach ihm, für die Natur und die Gesellschaft.
So Typen wie ich werden nicht mit offenen Armen sofort aufgenommen. Ich wusste von Anfang an, dass ich viel in Kauf nehmen muss.
Er nimmt auf sich, Fremdkörper im politischen Tagesgeschäft zu sein. Er kann nicht anders. Die Wirklichkeit hat ihn fachlich rehabilitiert. Und menschlich? Würde er den steinigen Politikerweg noch einmal gehen?
Ich glaube ja. Trotz allem. Weil ich jetzt in meinem 90. Lebensjahr das Gefühl habe, es sei doch nicht alles umsonst gewesen.
Der passt doch auch noch gut dazu.